Ein reicher Mann schickt eines Tages seinen Sohn zu einem bekannten Weisen, damit er dort das Geheimnis des Glücks lerne. 40 Tage wandert der Junge und kommt schließlich an einen prächtigen Palast. In einem großen Saal redet der Weise mit sehr vielen Menschen. Herrliche Tafeln sind mit Köstlichkeiten gedeckt. Musiker spielen frohe Melodien. Nach mehreren Stunden kann der Junge dem Weisen seinen Wunsch vortragen. Ich habe im Moment keine Zeit, dir das Geheimnis des Glücks zu erklären. Sieh dich im Palast um und komme in 2 Stunden wieder. Ach, hier, nimm diesen Löffel mit 2 Tropfen Öl darauf. Während du dir alles ansiehst, halte den Löffel so, dass das Öl nicht herunterläuft. Der Junge geht durch den riesigen Palast, ohne den Blick vom Löffel zu wenden. Und nach 2 Stunden erscheint er wieder vor dem weisen Mann. Nun hast du all die kostbaren Teppiche, Möbel, Vasen und Vorhänge gesehen, dazu die wertvollen Bücher und Gemälde. Beschämt muss der Junge zugeben, dass er nur auf den Löffel geschaut und nichts von all den schönen Dingen im Palast gesehen hat. Da geh noch einmal durch den Palast und schau dir alles gut an. Nun geht der Junge mit großer Aufmerksamkeit durch alle Räume und sieht, wie kunstvoll alles angeordnet und aufgestellt ist. Vor dem weisen Mann beschreibt er voller Bewunderung die vielen Schätze und Kostbarkeiten. Aber wo sind die beiden Öltropfen, die ich dir mitgegeben habe? Erschrocken stellt der Junge fest, dass er sie vor lauter Betrachten verschüttet hat. Also, das ist mein Rat an dich. Das Geheimnis des Glücks besteht darin, dass du alle Herrlichkeiten der Welt anschaust, ohne dass du darüber die dir anvertraute Gabe verlierst. Heute möchte ich zu Ihnen über Hiskia sprechen. Hiskia ist einer der bekanntesten Könige aus dem Alten Testament. 3 Bücher schreiben über Hiskia, 2. Könige, 2. Chronik und Jesaja. Das Thema heute möchte ich nennen, die Masterprüfung von Hiskia. Wir hören uns den Text an, betrachten kurz den Uropa, Opa, Vater von Hiskia. Dabei ist die Entwicklung zu betrachten, den Einfluss, den sie auf die Umgebung ausüben. Und dann kommen wir zu Hiskia. Jesaja Kapitel 38, 1-8 und 39, 1-7. In dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Der Prophet Jesaja, der Sohn von Amoz, besuchte ihn und sagte: So spricht der Herr, regle noch die letzten Dinge, denn du bist unheilbar krank und wirst bald sterben. Als Hiskia das hörte, drehte er sich zur Wand und betete: Ach Herr, denk doch daran, dass ich dir mein Leben lang treu geblieben bin und mit ganzer Hingabe getan habe, was dir gefällt. Er fing laut an zu weinen. Da sandte der Herr den Propheten noch einmal mit einer Botschaft zu Hiskia: Hör, was der Herr, der Gott deines Vorfahren David, dir sagen lässt. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich verlängere dein Leben um 15 Jahre. Auch will ich dich und diese Stadt vor dem assyrischen König bewahren. Ich gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennen wirst, dass ich mein Versprechen halte. Ich lasse den Schatten an den Treppenstufen, die dein Vater Ahas gebaut hat, um 10 Stufen zurückgehen. Da ging der Schatten 10 Stufen zurück. Kurze Zeit später kam eine Gesandtschaft des babylonischen Königs Merodach-Baladan zu Hiskia. Merodach-Baladan war ein Sohn von Baladan. Er hatte gehört, dass Hiskia nach schwerer Krankheit wieder gesund geworden war und ließ ihm deshalb einen Brief und Geschenke überbringen. Hiskia freute sich darüber und zeigte den Gesandten sein ganzes Schatzhaus. In allen Kammern ließ er sie schauen. Sie sahen das Silber, das Gold und die kostbaren Öle und Gewürze. Sogar das Waffenlager und die Vorratshäuser zeigte er ihnen. Im ganzen Palast und im ganzen Reich gab es nichts Bedeutendes, was diese Männer nicht zu sehen bekamen. Da ging der Prophet Jesaja zu König Hiskia. Woher kamen diese Männer? Was wollten sie von dir? Fragte er. Und Hiskia antwortete, aus deinem fernen Land sind sie gekommen, aus Babylonien. Was haben sie im Palast gesehen? Wollte Jesaja wissen. Hiskia erwiderte, sie haben alles gesehen, was ich besitze. In jede einzelne Schatzkammer ließ sie sich schauen. Da sagte Jesaja, hör, was der Herr, der allmächtige Gott dazu sagt. Eines Tages wird der ganze Reichtum in deinem Palast, alle Schätze, die von deinen Vorfahren angehäuft haben, nach Babylon fortgebracht werden. Nichts wird übrig bleiben. Auch einige von deinen Söhnen, die dir noch geboren werden, wird man verschleppen. Beginnen möchte ich heute mit dem Uropa von Hiskia. Er hieß Usia. Als er aber mächtig geworden war, sagt die Bibel, wurde er überheblich und verging sich gegen den Herrn, seinem Gott, sich selbst zum Schaden. Er ging in den Tempel, um selbst auf den Räucheraltar Weihrauch zu verbrennen. Aber der Oberpriester und 80 weitere Priester folgten ihm. Sie traten ihm entgegen und sagten, Usia, es steht dir nicht zu, Weihrauchopfer darzubringen. Das ist nur den Priester erlaubt, den Nachkommen Aarons, die dazu bestimmt sind. Damit kannst du bei Gott keinen Ruhm gewinnen. Usia, der bereits die Räucherpfanne in der Hand hielt, wurde zornig und als er damit den Oberpriester anfahren wollte, brach auf seiner Stirn Aussatz hervor. Usia blieb sein Leben lang bis zu seinem Tod aussätzig. Er musste in einem abgesonderten Haus leben und durfte den Tempel nie wieder betreten. Nie wieder. Er geht, sein Sohn Jotham, der Opa von Hiskia, kommt. Mit 25 wurde er König. Jotham geht gar nicht mehr in den Tempel. Er sagt Ja zur Gemeinde, Ja zum Gottesdienst, aber er selbst geht nicht hin, damit will er nichts zu tun haben. Er erlaubt Opfer, lässt den Tempel weiterhin zugänglich, aber er geht nicht rein. Das Volk bleibt bei seinem verkehrten Treiben, sagt die Bibel. Jeder kann machen, was er will. Toleranz ist bei Jotham groß geschrieben. Vieles, was sich negativ entwickelt hat, ist jetzt ein Teil der Gesellschaft geworden. Und in seinen Augen muss man jetzt nur schauen, dass man das Ganze legalisiert. Jotham geht, sein Sohn kommt, Ahas, der Vater von Hiskia. Ahas wurde mit 20 König. Er tat nicht wie sein Anherr David, was dem Herr gefällt, sondern folgte dem schlechten Beispiel der Könige von Israel, sagt die Bibel. Er ließ Standbilder des Gottes Baal gießen, brachte in Hinnom Tal Räucheropfer dar. Er ließ sogar seinen eigenen Söhnen als Opfer verbrennen und folgte damit der abscheulichen Sitte der Völker, die der Herr vor den Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Der Erste geht in den Tempel und begeht einen fatalen Fehler. Der Zweite will mit Gottesdienst nichts zu tun haben. Und der Dritte schließt die Tore des Tempels, löscht die Lampen und lässt Standbilder des Gottes Baals gießen. Das ist die Entwicklung. Man kann einen negativen Einfluss auf die Gesellschaft, auf die Familie, auf die Gemeinde ausüben. Er geht und jetzt kommt Hiskia, Gott sei Dank. Hiskia tat, was dem Herrn gefällt, genau wie David, sagt die Bibel. Noch im ersten Jahr seiner Regierung, gleich zu Beginn des neuen Jahres, ließ er die Tore des Tempels wieder öffnen und instand setzen. Da rief er die Priester und die Leviten zu sich. und sagte zu ihnen, Männer vom Stamm Levi, hört mir zu, reinigt euch für euren Dienst, reinigt und weiht auch den Tempel wieder. Er gehört dem Herrn, dem Gott eurer Vorfahren. Räumt deshalb alles hinaus, was ihn unrein gemacht hat. Unsere Väter sind dem Herrn untreu geworden und haben getan, was ihm missfällt. Sie haben ihm und seiner Wohnung den Rücken gekehrt. Schlimmer noch, sie haben die Tore der Vorhalle geschlossen, die Lampen gelöscht und dem Gott Israels in seinem Tempel keine Brandopfer mehr dargebracht. Darum ist der Herr auf Juda und Jerusalem zornig geworden. Er hat sie zu einem abschreckenden Beispiel gemacht, zu Städten des Grauens, vor denen man mit Entsetzen abwendet. Ich habe jetzt die feste Absicht, mit dem Herrn, dem Gott Israels, einen Bund zu schließen, in der Hoffnung, dass er von seinem Zorn ablässt. Verliert nun keine Zeit mehr, geht an eure Aufgabe. Dieser Mann Hiskia hat es für richtig gefunden, so wie David zu handeln, Gott zu dienen, auch wenn seine Vorfahren dies nicht getan haben. In allem folgte er dem Beispiel seines Vorfahren David, sagt die Bibel. Er hat die Tore des Tempels wieder geöffnet. Seit vielen Jahren hat es niemand mehr getan. Er ist bereit für große Dinge. In ihm brennt das Feuer dafür. Und der Herr war mit ihm und alles, was er unternahm, gelang ihm, sagt die Bibel. Hiskia lässt Menschen aus dem ganzen Land nach Jerusalem zu Passafest einladen. Und hören wir, was geschah. Und die Läufer zogen von Stadt zu Stadt durch das Land Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon. Aber man verachtete und verspottete sie. Nur einige Männer von Aser und Manasse und von Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Die Einladung zum Gottesdienst, zum Anbetungsabend oder zu anderen Feierlichkeiten zur Ehre Gottes anzunehmen, wird hier als Demut bewertet. Was bedeutet die Ablehnung? Andere auslachen und verspotten. Das soll heute jeder für sich selber beantworten. In Jerusalem herrschte eine große Freude, der seit der Zeit von König Salomo hat es so eine Feier nicht mehr gegeben. Hiskia entfernt die fremden Götter, die falschen Altäre aus dem Tempel. Es gab viel, was dort über Jahre kultiviert wurde, was aber total falsch war. Hiskia kümmert sich um die Priester, stellt ihnen alles zur Verfügung, damit sie Gott dienen können. Alles wurde jetzt zum Positiven verändert. Man kann auch vieles zum Positiven verändern. In der Familie, in der Gemeinde, in der Umgebung. Die Entscheidungen, die wir heute treffen, können später eine große Auswirkung auf unsere Umgebung haben. Was wir für die Gemeinde entscheiden, für die Familie, wie Eltern ihre Kinder großziehen, die Liebe, die wir weitergeben, die Werte, die wir vermitteln, die emotionale Umgebung, die das Kind bekommt, die Ausbildung, die wir dem Kind ermöglichen, beeinflussen nicht nur unsere Kinder, sondern die darauf folgenden Generationen. Entweder positiv oder negativ. Jonathan Edwards war ein puritanischer Prediger aus dem 18. Jahrhundert. Er war einer der meist respektierten Prediger seiner Zeit. Er besuchte mit dem jungen Alter von 13 Jahren die Yale-Universität, wurde später Präsident der Princeton-Universität. Jeden Abend, wenn der Herr Edwards nach Hause kam, nahm er sich eine Stunde Zeit für seine Familie, für seine Kinder, mit ihnen zu sprechen, für sie zu beten und sie zu segnen. Fast 150 Jahre nach dem Tod von Jonathan Edwards entschied sich ein amerikanischer Erzieher, dessen Nachkommen zurückzuverfolgen. Seine Erkenntnisse sind bemerkenswert, vor allem im Vergleich zu einem anderen Mann, der etwa zur gleichen Zeit lebte, bekannt als Max Hughes. Auf Max Hughes Erbe wurde man aufmerksam, als man eine Studie über die Stammbäume von etlichen Gefängnisinsassen aus einem New Yorker Gefängnis machte. 42 Gefangene aus diesem Gefängnis führten auf Max Hughes zurück. In den Nachkommen dieses Mannes sind erhalten 7 Mörder, 60 Diebe, 190 Prostituierte, 150 Strafgefangene, 310 Verarmte und 440 die durch Alkoholsucht zugrunde gingen. Von den 1200 nachgeforschten Nachkommen starben 300 vorzeitig. Jonathan Edwards Erbe umfasst einen US-Vizepräsidenten, einen Dekan einer juristischen Fakultät, einen Dekan einer medizinischen Fakultät, 3 US-Senatoren, 3 Statthalter, 3 Bürgermeister, 3 Hochschulpräsidenten, 30 Richter, 60 Ärzte, 65 Professoren, 75 Offiziere, 80 Inhaber öffentlicher Ämter, 100 Rechtsanwälte, 100 Geistliche wie Pastoren, Missionare, Seelsorger und 285 Hochschulabsolventen. Es gehe alle zum Passafest ein und übt auf das ganze Land einen positiven Einfluss. Es ist nicht blinder Aktionismus, sondern dieser Mann installiert etwas, was man jeden Tag und jede Woche machen kann, was jeden Tag, jede Woche funktioniert. Er installiert eine Gebetshaltung, eine Anbetungshaltung, einen neuen Anfang, einen Weg, den man jeden Tag gehen kann. In dieser Phase des Erfolges, wenn alles funktioniert und die falschen Götter entfernt werden, kommt plötzlich Sanherib. Sanherib ist der König von Assyrien. Ihm passt es nicht, dass seine Götter vernichtet wurden und er keinen Einfluss auf das jüdische Volk hat. Er kommt wütend zu dem Volk und sagt, lasst euch von Hiskia nicht täuschen. Der kann euch nicht helfen. Er vertröstet euch auf den Herrn und behauptet ganz sicher, wird der Herr uns retten und verhindern, dass der König von Assyrien die Stadt erobert. Fallt nicht darauf herein. Haben etwa die Götter anderer Völker sie vor mir retten können? Nicht ein einziger Gott konnte sein Land vor meinen Eroberungen schützen. Und da sollte ausgerechnet euer Gott, der ihr Herr nennt, die Stadt vor mir bewahren. Hiskia hört sich das alles an, geht ins Gebet und hören wir, was passiert. Noch in dieser Nacht ging der Engel des Herrn in das Lager der Assyrer und tötete 185.000 von den besten Soldaten. Am nächsten Morgen war alles mit Leichen übersät. Da ließ Sanherib zum Aufbruch blasen, zog seine Truppen ab und kehrte nach Assyrien zurück. Er blieb in der Stadt Ninive. Und eines Tages, als er in den Tempel seines Gottes ging, um ihn anzubeten, stachen ihn seine Söhne mit dem Schwert nieder. Er hat sich mit dem Gott Israels angelegt und das war sein Ende. Wann auch immer wir etwas Neues beginnen wollen und das Ganze viel Erfolg hat, wenn Menschen berührt werden und bereit sind, ihr Leben zu verändern, es in den Händen Gottes zu legen, da ist Sanherib nicht weit. Er wird versuchen, die Menschen zu verunsichern, sie von Gott zu trennen. Ich habe zu wenig Waffen, zu wenig Karren, zu wenig Pferde. Euer Gott ist zu schwach, um euch vor mir zu schützen. Doch Gott beschützt das Volk, macht kurzen Prozess mit Sanherib und alles ist wieder gut. Ein Grund, um tief Luft zu holen. Doch die nächste schlechte Nachricht kommt. Der Prophet Jesaja kommt und sagt, regle noch die letzten Dinge, denn du bist unheilbar krank und wirst sterben. Den Text haben wir gehört, Hiskia betet, bekommt die Verlängerung und dazu noch ein Zeichen, das nur ein einziges Mal in der Geschichte der Menschheit vorgekommen ist, in der Zeit von Josua. Josua Kapitel 10, Vers 13 sagt, dass die Sonne und der Mond an einziger Stelle über den ganzen Tag stehen geblieben ist. Die Sonne geht zurück, der Tag wird länger. Nun, das Ganze hier mit der Erweckung im Land, die Aktion des Engels, der die besten Soldaten von Sanherib neutralisiert und das Wunder, das Gott an ihm getan hat, die Heilung, das mit der Sonne, blieb nicht unbemerkt. In der ganzen Umgebung wurde darüber berichtet und sogar der König aus Babylon hörte davon. Er schickt seinen Sohn und hören wir, warum. Als aber die Botschafter der Fürsten von Babel zu ihm, zu Hiskia, gesandt waren, um nach dem Wunder zu fragen, das im Lande geschehen war, verließ Gott ihn, um ihn zu versuchen auf das kund wurde alles, was in seinem Herzen war. Hiskia ist die einzige Person in der Geschichte der Menschheit, die erfahren hat, wie lange er noch zu leben hat. Es ist eine große Gnade, aber auch eine große Verantwortung. Gott verlässt ihn nicht, weil er gesündigt hat, nicht weil er gegenüber Gott schuldig wurde, sondern um ihn zu prüfen. Gott stellt ihm das Blatt vor sich und sagt, jetzt beantworte drei Fragen. Nur drei. Die Masterprüfung von Hiskia beinhaltet nur drei Fragen. Woher kamen diese Männer? Was wollten sie von dir? Was haben sie im Palast gesehen? Drei sehr einfache Fragen, besonders für einen König. Und doch kann es so schwer sein, sie richtig zu beantworten. Die erste beantwortet Hiskia richtig, aber dafür gibt es sehr wenig Punkte. Die zweite beantwortet er gar nicht und die dritte hat er falsch beantwortet. Da ging der Prophet Jesaja zu König Hiskia. Woher kamen diese Männer und was wollten sie von dir, fragte er. Und Hiskia antwortete, aus einem fernen Land sind sie gekommen, aus Babylonien. Was haben sie im Palast gesehen, fragte Jesaja. Hiskia erwiderte, sie haben alles gesehen, was ich besitze. In jede einzelne Schatzkammer ließ sie schauen. Es gibt eine große Erweckung im Land. Gott beschützt ihn und sein Land vor Sanherib. Der Engel Gottes tötet in einer Nacht 185.000 von den besten Soldaten des assyrischen Königs. Zum zweiten Mal in der Geschichte der Menschheit stoppt Gott die Zeit. In der Zeit von Josua und jetzt hier bei Hiskia. Er ist geheilt. Der König aus Babylon schickt seine Leute nach Jerusalem, um mehr über den Gott zu erfahren, der heilt und Wunder tut. Er schickt Gesandte, um zu erfahren, was für einen Gott Hiskia hat. Sie wollen etwas über die Gnade, Treue, über den ruhmreichen Namen Gottes hören. Aber Hiskia zeigt ihnen das Gold. Hiskia zeigt ihnen, würden wir sagen, seine Rolex-Uhr, die Villa am Tegernsee, die Yacht am Bodensee und die Ferrari-Sammlung. Hiskia müsste über die Wunder Gottes sprechen, nicht über seinen Reichtum. Es gibt einen Gott, der für unsere Probleme Lösungen hat, hätte er sagen müssen. Gott rettet, heilt, befreit. Gott kann die Zeit stoppen, die Feinde besiegen. Was finden die Gäste bei ihm zu Hause? Was sehen sie bei ihm zu Hause? Die Gesandten des Königs aus Babylon sehen bei Hiskia zu Hause alles, nur Gott sehen sie nicht. Wann, was finden und sehen die Gäste bei uns zu Hause? Hiskia hätte mit ihnen über seine Erfahrungen mit Gott erzählen müssen. Er hätte mit ihnen beten können, mit ihnen darüber sprechen, wie Gott in seinem Leben gewirkt hat und nicht darüber, wie er sein Gold sammelt. Diese Menschen hätten von einem Gott erfahren müssen, der auch ihre Probleme lösen kann. Glauben Sie, dass von diesen Leuten, die so weit gekommen sind, niemand krank war? Dass in ihrer Familie oder Verwandtschaft niemand die Intervention Gottes gebraucht hätte? Glauben Sie, dass Hiskia die einzige kranke Person damals war? Wenn wir die Masterprüfung unseres Lebens ablegen müssen, müssen wir auf Gott zeigen. Er muss an erster Stelle kommen. Nicht die Rolex, die Villa, das Motorboot oder die Ferrari-Sammlung sind wichtig. Sie haben den Tempel nicht gesehen. Sie haben kein Gebet gehört, keine Anbetung erlebt. Gott wurde dort nicht erwähnt. Er wurde von der Liste von Hiskia gestrichen. Wo auch immer sie sich befinden, wo auch immer wir uns befinden, ganz oben, ganz unten oder mittendrin. Wie auch immer Sie sich fühlen, erinnern Sie sich an diese drei Fragen und bemühen Sie sich, diese richtig zu beantworten. Wer sind diese Menschen, mit denen ich zu tun habe? Wonach fragen sie? Und was möchte Gott, dass die bei mir sehen und dass ich ihnen sage? Wenn wir das tun, haben wir eine Menge richtig gemacht und haben nichts zu befürchten. Möge Gott ihnen Weisheit geben, Intelligenz, Kraft, Mut, diese Fragen immer richtig zu beantworten, unabhängig davon, wer vor ihnen steht. Gott segne sie. Amen.